Der Basler Lukas Biri ist Weltenbummler und bald schon Wirt. Er hat fast 60 Länder mit dem Velo bereist. Bald schon macht er im Klibeck-Quartier eine neue Kaffeebar mit dem Namen Clubo auf. Und heute ist er zu Besuch im Prime News Studio. Salut Lukas.
Hallo, dankeschön.
Wir reden heute über das Reisen und was man dabei auch über Basel lernt, aber auch über Gastronomie, über Yoga, über Unternehmertum und Mut. Mein Name ist Luca Thoma und das Feierabendbier wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Feierabendbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Lukas, du hast einen sehr speziellen Werdegang, wie ich finde. Bist aber hier in Basel aufgewachsen. Sind so Reisen und Sport, hat das schon immer eine wichtige Rolle gespielt für dich?
Definitiv Neugier hat schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Und ich bin immer extrem gewundert, was es alles gibt auf der Welt und was zu entdecken gibt, auch zu Basel. Eigentlich ja, so ein bisschen wie eine Unruhe, die ich immer habe, aber auf einer gesunden Ebene, dass mich immer Wunder nimmt, was es noch alles gibt. Und das hat mich auch in die Welt rausgeschickt, Länder bereisen und Länder entdecken. Ich mag mich erinnern, das habe ich seit kleines Kind so eine Vorstellung in mir innen gehabt, die mich geraut hat, dass ich auf diesem Planet zwar daheim bin, aber nicht jede Ecke von diesem Planet wird sehen. Und das ist irgendwie so ein Gefühl, das ich wollte, dagegen arbeiten und darum ausreisen.
Okay, spannend, weil es ist bei vielen Leuten, die sind ja eher wachsen auf an einem Ort und haben das Gefühl, hey, der Ort ist meine Welt und alles, was ich nicht kenne, das macht mir vielleicht auch irgendwie Angst. Aber bei dir in dem Fall immer die Neugier, die überwogen hat.
Definitiv. Ich muss gerade an einen Moment denken, als ich um die 6 Jahre alt war, wo meine Mami aus dem Fenster geschaut hat. Ich war im Vorgarten am Spielen gewesen. Und es sind ein paar Jugendliche durchgelaufen und die haben gemeint, ich sei gelost. Und dann bin ich mit denen mitgegangen und bis zum Aschenplatz führen mitgelaufen. Wir haben damals im Gellert gewohnt und zum Schock von meiner Mutter hat sie dort schon gemerkt, dass da ein Weltenbummler auf die Welt gesetzt worden ist.
Ja, je nach Alter ist vom Gellert bis zum Aschenplatz, ist auch schon Schweiz, Tansania, je nachdem, ja. Genau. Cool. Und Velofahren auch schon früh die Ding gewesen?
Ich bin, glaube ich, wie einige Binkis mit Stützrädchen aufgewachsen und dann hat man die irgendwann mal weggenommen, wahrscheinlich so ungefähr kurz vor dem Kindergarten. Richtig in Berührung mit dem Velofahren bin ich dann gekommen, eigentlich als Nebenjob bei der Kurierzentrale in Basel, bei der Kutz, durfte meine Sporen abverdienen und heute ist es der Velogurme. Die haben sich, glaube ich, irgendwie ein Stück weit getrennt oder irgendwie separiert. Das war aber nach meiner Zeit dann gewesen. Und dann haben wir Lilis essen und sonstige Speisen rumchauffiert. Das hat mir extrem Spass gemacht. So fest Spass, dass als ich dann nach dem Studium einen fixen Job in Zürich angeboten bekommen habe, habe ich neben der 100% Bürostelle gleich noch eine Schicht jeden Dienstag oben beim Veloblitz in Zürich gemacht und bin dort blöderweise mit einem Fixi noch die steilen Hügel von Zürich auf- und abgefahren.
Alright, Wademuskeln in dem Fall.
Aufgebaut. Definitiv aufgebaut, ja.
Spannend, du bist das erste Mal so wirklich gross raus in die Welt, bist 2014, hast deine erste grosse Reise gemacht. Heute reden wir jetzt gerade darüber, mich würde zuerst noch interessieren, an was für einem Punkt bist du im Leben? Bist du gerade so fertig mit etwas? Weißt du, sind ja oft so Umbruchsphasen, wenn man auf so eine Reise geht.
Das ist eben, ich bin relativ früh schon, habe ich eine eigene Agentur gehabt und bin selbstständig gewesen, beziehungsweise habe ich immer ein bisschen auf Freelance-Basis probiert, in der Kultur- und Eventbranche Sachen zu machen und habe das auch gemacht. Habe in Basel und auch in anderen Kantonen Events organisiert oder mitgeholfen, bin irgendwie Team gewesen vom Showmanagement, in der Design Miami und sonstige Geschichten. Und bin dann aber wo dann tatsächlich das Studium von Kulturmanagement fertig war und ich in Zürich den Job angefangen habe, in einem Büro gelandet, wo ich gemerkt habe, das ist grau. Das ist sehr eintönig. Ich habe relativ schnell herausgefunden, wie man meinen Job ersetzen könnte, indem man eine Software schreiben würde. Und habe dann gemerkt, okay, jetzt bin ich recht stuck. Hat zwar gutes Geld verdient, das ist auch schön, das erste Mal nach dem Studium mal einen Batzen können zu haben und auch jetzt etwas auf die Seite tun, aber gemerkt, langfristig werde ich da nicht zufrieden. Und habe gemerkt, dass es da weder Aufstiegsmöglichkeiten gibt, noch sonst irgendwie Möglichkeiten, um den Job spannender zu machen. Und habe dann einfach, würde man sagen, knapp 2 Jahre in sauren Äpfel gebissen und das Ziel gehabt, Geld auf die Seite legen. Und es war schon ein Moment von der Edge of Change, wo ich mit drin befunden habe. Also ich merkte, es wird sich etwas verändern müssen. Ich bin jetzt irgendwie mit meinem Freelance da recht glücklich gewesen. Es hat zwar nie mit dem Geld wirklich gestimmt, muss ich ehrlich sagen. Es ist nie ausreichend gewesen. Das geht ja noch vielen Studenten so, aber ich habe es dann gleich auch nicht geschafft, meine Agentur voll auf den grünen Zweig gekommen. Viele Sachen haben sehr viel Spass gemacht. Aber ich habe dann nachher gemerkt, in der Kultur Szene und dann in der Privatkultur, die ich dann geschafft habe, ist irgendwie nicht wirklich mein Zuhause. Also, beziehungsweise es lässt sich entweder macht Spass und es lässt sich Geld verdienen oder es macht Spass und es lässt sich kein Geld verdienen oder es macht keinen Spass und es lässt sich Geld verdienen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich muss etwas ändern und mir vorgenommen zu reisen. Also, zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gewusst, dass es mit dem Velo wird sein, sondern einfach mal Geld gespart, um einmal ein bisschen weggehen und den Kopf lüften und um herauszufinden, was ich denn eigentlich will im Leben.
Okay, und also ich meine, Velofahren ist ja doch etwas sehr Spezifisches. Oder? Ich meine, grundsätzlich, du bist in einem mehreren Kontinenten unterwegs gewesen, und so denkt man ja vielleicht intuitiv eher an Backpacking, oder? Also einfach mit dem Rucksack und ÖV und irgendwie.
Ja, das ist tatsächlich schon in meinem Kopf rumgeschwirrt und ich habe ein Bild im Kopf gehabt, einen Rucksack und zuerst mal auf Indien. Ich wollte zuerst wirklich ins Getummel und ins Entfernteste, oder das, was sich für mich am entferntesten angefühlt hat in meiner Fantasie. Ich habe damals auch ein Buch gelesen, Shantaram, von einem Abenteurer, die mich sehr inspiriert haben, gefunden, okay, ich muss unbedingt auf Indien gehen und so. Und dann hat man aber, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber das hat man, glaube ich, ein ehemaliger Mitarbeiter von dieser Firma, der irgendwann einem Geschäftsanlass war, hat mir den Flo ins Ohr gesetzt und gesagt, wieso gehst du eigentlich nicht mit dem Velo? Du fahrst doch die ganze Zeit Velo. Du fahrst jeden Tag vom Bahnhof, vom Habedorf, Zolliken, hinter irgendwie 20, 25 Minuten mit dem Velo. E-Bikes sind dann noch nicht so eine Sache gewesen. Und machst ja Velokurier, also ich habe mal so eine Veloreise gemacht, geh doch du mit dem Velo, das würde jetzt nur zu dir passen. Und dann ist es, glaube ich, nicht einmal eine Woche gegangen, dann bin ich in Basel da in Velo Plus und habe gefragt, hey, wenn ich mit dem Velo angenommen würde, eine grosse Reise machen, was für ein Velo wäre das? Und bevor ich es gewusst habe, bin ich am Taschen recherchieren und am richtigen Gepäck tragen und am das ganze technische Setup und bin eigentlich schon drin gesehen. Ich habe gar nicht mehr irgendwie daran gedacht, dass ich mit dem Rucksack auf Indien wollte, sonst war es für mich klar gewesen. Ich gehe mit dem Velo.
Das wieder Ärmeline genau, sagen
wir doch. Genau, ja. Definitiv.
Du bist nicht 2015 bist eigentlich, ja, man kann sagen, von der Schweiz bis Australien gefahren mit dem Velo. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie die Reise so ausgesehen hat? Eben, was hast du eingepackt? Auf was für Strassen bist du unterwegs gewesen? Wo hast du geschlafen? Was war das für ein Leben gewesen?
Hey, also ich habe definitiv viel zu viel gepackt. Ich habe gedacht, ich werde relativ lang gehen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht will ich auch mal gut aussehen in einer Stadt und nehme einen Ausgang. Das heisst, ich nehme sicher noch eine lange Hose und ein Hemd oder weiss auch nicht, so Sachen in die Richtung mit. Und ich mag mich erinnern, bei der Garage von meiner Mami haben wir dann nochmal ausgepackt. Und was ich nochmal aussortiert habe, sind 2 Bananenschachteln voll Kleider, die ich nicht mitgenommen habe. Wo ich recht froh bin, dass ich nicht mitgenommen habe. Aber ich bin definitiv immer wieder belächelt worden dafür, dass ich viel zu viel Shit dabei habe. Aber schlussendlich hat es nur den Wädchen gut getan, wenn ich über einen Hügel haben musste und die ganzen Sachen müssen über einen Hügel drüber transportieren, dann hat das einfach ein bisschen mehr Muskelkraft gebraucht und das ist ich habe es nie bereut. Ich bin immer froh gewesen, wenn ich gesehen habe, aha, das habe ich noch, sehr cool, das kann ich jetzt anziehen, da fühle ich mich ein bisschen mehr wie einer, der vielleicht hier ein Expat ist oder hier wohnt oder so und nicht gerade wie ein Velotourist, der von oben bis unten dreckig ist und stinkt und ein verrissenes Hemd dabei hat.
Ja, schlafen im Zelt, im Hotel.
Genau, also ich habe eine Biwakhöhle dabei gehabt. Das ist extrem klein und kann man sich so vorstellen, es ist wie ein Schlafsack, einfach sehr viel dünner. Die hüllst die einfach drin ein. Du kannst einen Schlafsack noch rein tun, wenn es kalt ist, kannst aber auch ohne noch mit den Kleidern in der Biwakhöhle. Am Anfang ein bisschen in der geschlafen. Ich weiss, die übelste Nacht war die erste Nacht in Liechtenstein, wo ich einfach noch so viel Angst hatte. Es ist irgendwie, ich habe dort unter einer Brücke geschlafen, wo Autos oben drüber gefahren sind. Und am einen Pfosten haben irgendwelche das Graffiti angesprayt, also an der einen Brückenpfeiler, und es war ein Teufel gewesen. Und ich hatte die erste Nacht so im Angesicht des Teufels müssen, also ich habe nur Schiss gehabt vor Office Fuss. Das hat sich mit der Zeit gelegt. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Kulturschock für mich gewesen. Also jetzt nicht Liechtenstein natürlich. So weit wollte ich nicht gehen. Aber einfach so der Schock von der Veränderung. Ich bin gestern noch, habe ich noch in Basel und in Zürich gewohnt, und morgen bin ich dann einfach im Prinzip obdachlos mit dem Velo, mit meinen paar Sachen, die ich dabei habe. Und ja, das ist schon speziell. Ich bin relativ gut ausgerüstet gewesen, das Benzinköcherl dabei, wo man auch irgendeinen dreckigen Diesel rein tun kann, wo man damit kochen kann. Also so ein bisschen adventure-mässig habe ich mich gut vorbereitet, haben ja gute Läden zu Basel von, was weiß ich, von Transa über Veloplus, haben die mir alle super beraten, und ich habe alle möglichen cleveren Sachen mitgenommen, die ich tatsächlich auch immer wieder mal gebraucht habe, wenn ich froh gewesen bin darum. Und ich habe mir eigentlich immer Ort gesucht, wo man mich nicht gerade entdeckt hat. Man denkt immer ein bisschen an überfallen werden, an Diebstahl oder dass das Velo wegkommt oder dass man hat ja auch ein bisschen Gadgets dabei. Man hat vielleicht, das habe ich jetzt zwar nicht, aber irgendwie so halt ein Navigationsgerät oder so, das Natel oder irgendwelche, ich glaube, ich hatte ein Tablet noch dabei gehabt. Und das ist ja dann, oder die Kamera, genau, das ist ja dann schade, wenn das Zeug wegkommt und die ganzen Erinnerungen weg sind. Das macht einem, kann einem Dreis definitiv kaputt machen. Und darum habe ich immer irgendwie, ja, nicht unbedingt immer die schönsten Orte gesucht zum Übernachten. Also meine Orte, wo ich am übernachtet habe, sind je nachdem auch ein Industriegebiet gewesen, wo ich weiss, ja, da ist jetzt irgendwie Samstag oben, da ist garantiert kein Mensch rum und da kommt niemand jetzt da vorbei und da hat es nicht irgendwelche Jugendliche, die sich einen Jux daraus machen, mir das Zeug wegzuklauen oder ja, haben wir immer ein bisschen so Orte gesucht, die ein bisschen abgelegen sind. Und dann natürlich relativ oft auch in den günstigeren Ländern, sage ich mal, dann eher halt in einem Gasthaus oder in einem Homestay oder in einem Hostel oder wo auch immer dann auch übernachtet.
Mhm. Ja, genau. Da triffst du wahrscheinlich auch wieder mal Leute, oder? Also so, wenn du einfach allein mit dem Velo unterwegs bist.
Ja, also die lustigste Anekdote zu dem ist eigentlich, in Russland bin ich relativ schlecht vorwärts gekommen, weil man einfach immer die Leute, sie haben mich im Nachhinein haben mich oft Leute gefragt, wo sind die freundlichsten Leute oder wo hast du es am tollsten gefunden? Und ich habe oft müssen sagen, hey, es hat mich auch überrascht, du bist einfach Russland gewesen. Sie sind immer mit ihren Autos angefahren. Und am Anfang bin ich natürlich unsicher gewesen, ich meinte, ich werde überfallen. Und dann haben sie gesagt, so, ja, nein, ich muss jetzt mitkommen, ich muss jetzt mein Velo bei ihnen aufladen. Haben das Auto aufgeladen, also das Velo ins Auto aufgeladen, das ganze Gepäck rein da, und haben mich zu sich heimgenommen. Und dann ist dort meistens eine Mutter oder eine Frau gewesen und hat, die haben sie schon vorinformiert. Dann hat die dort etwas gekocht und haben gesagt, ja, du bist ja viel zu dünn, also so können wir dich sicher nicht weitergehen und du musst ja sicher, da, das ist auch anstrengend, du musst ja sicher da übernachten, mindestens eine Nacht und dann bleib doch morgen auch noch. Extrem gastfreundlich und da bin ich viel bei Leuten daheim gewesen, wo ich niemals irgendwie gerechnet habe, dass das so wird sein, also dass mit Leuten wirklich eigentlich von der Strasse holen. Ich bin eigentlich in meiner Tagesetappe noch gesehen, jetzt mit drin. Ich hatte noch irgendwie ein Ziel von 60 Kilometern und nachher bin ich zwei Tage an diesem Ort stecken geblieben, weil ich gemästet worden bin, sodass ich genug Kraft habe für die weitere Tour. Aber haben sie mich einfach mitgenommen, weil sie Mitleid hatten und gesagt haben, ja, hey, sorry, aber dieses Velo muss so hinten auf den Pickup-Truck und wir nehmen dich jetzt mit bis zum nächsten Ort. Das können wir nicht mit anschauen, was du da machst.
Ein bisschen durchschnaufen, ein bisschen erholen.
Ja, genau. Also ich habe mich nie gross gewehrt. Das gehört dazu. Du musst, ich glaube, man darf bei so Reisen oder bei so Abenteuern darf man nie zu fest einen Plan im Kopf haben. Natürlich hatte ich den gehabt, hatte ein Ziel gehabt, teilweise auch Freunde getroffen an gewissen Orten, zu gewissen Daten und dann dort und dort wollen sie. Zum Beispiel damals meine Ex-Freundin ist auf Peking gekommen und ich bin irgendwie im März losgegangen und ich wusste, im August muss ich in Peking sein. Und das war so ein Ziel, das ich hatte. Aber was dazwischen und unterwegs passiert, muss man dann oft einfach auch loslassen. Es geht oft nicht mit dem Kopf durch die Wand, das ist, glaube ich, eher gefährlich, sondern man muss dann oft mit dem Flow ein bisschen gehen, mit den Leuten und mit den Energien, die rum sind und mit den Gegebenheiten einfach arbeiten. Also wie mit Wind und Sonne, also mit den natürlichen Elementen, also auch wie mit irgendwelchen Schicksal oder Zufall oder Menschen, die einem begegnen. Bus, die man verpasst. oder irgendwelche Anschlüsse oder Fähren, die nicht kommen. Das muss man dann einfach akzeptieren und sagen, das ist ein Geschenk. Es hat sicher wartet für mich jetzt gerade hier etwas Besseres und ich muss es jetzt einfach in die Richtung, ich tue nichts forcieren. Ich glaube, das hat mir immer ein bisschen, das hat mir auch die Sicherheit gegeben, also das ein bisschen ein Bauchvertrauen, dass das, was passiert, schon gut so ist und das ist, dass du nicht mit dem Kopf durch sollst. Und wenn ich mit dem Kopf durch bin, ist es meistens schlecht gekommen.
Das interessant gefunden, du hast ja damals auch einen Blog geschrieben, also man kann das jetzt auch heute noch lesen und also hast du das geschrieben, um, ich sag mal, damit all deine Verwandten und deine Freunde so ein bisschen wissen, was läuft bei dir, oder hat dir das auch irgendwie geholfen, zum selber irgendwie reflektieren und Gedanken sortieren, was da eigentlich alles los ist, weil das sind ja wahrscheinlich unglaublich viele Eindrücke, die auf einem einprasseln in dieser Zeit.
Hey, das ist sicher so ein bisschen das. Also ich glaube, dass geteiltes Glück einfach sehr viel mehr Freude macht. Das heisst, ich glaube, darum funktionieren ja die Social Media Plattformen, auch wenn die teilweise ja ein bisschen übergenutzt werden und es Milliarden von Travel Influencer werden. Also ich habe das Gefühl, das ist eben etwa 10 Jahre her und ich habe das Gefühl, heute ist das massiv gestiegen. Es sind alle Menschen an jedem Ecke schon gesehen, zumindest wenn sie in ihre Nase schauen. Und das ist aber trotzdem schon auch noch verständlich, dass wenn man neu ist, wo man etwas extrem krass erlebt, also schlussendlich die Erinnerungen, die ich habe an gewisse Orte und manchmal kommen mir einfach im Fall so im Alltag Bilder in den Kopf und ich denke, oh, wo ist jetzt der Platz schon wieder gewesen? Und dann denke ich, ist das Vietnam gewesen oder ist das jetzt irgendwo, das ist doch dort bei der russischen Grenze zu China gewesen? Nein, und dann gehe ich die Strasse so ab im Kopf und merke, aha, nein, der Platz ist im Fall irgendwo ganz daneben anders gesehen. Das war, glaube ich, auf einer Spanienreise vor 3 Jahren gesehen. Mit den Bildern, die ich... Aber das Schönste ist eigentlich, wenn man die Sachen schon auch mit Freunden kann teilen kann. Ich habe es definitiv auch ein Stück weit gemacht, zum Verarbeiten. Das ist ja, ich nehme an, du sprichst auf das Tagebuch an, das ich so ein bisschen geschrieben habe, wenn du den Blog meinst.
Das ist ja...
Genau, wo ich auch... ich glaube, das ist sogar immer noch auf Soundcloud aktiv, wo ich als Tagebücher... als Hörbücher eigentlich aufgeladen habe. Müssen wir mal nachschauen, ob mein Account noch aktiv ist oder schon lange nicht mehr reingeschaut. Wo ich zum Teil wirklich einfach zum Begriffen, was ich gerade erlebt habe. Es war fast nicht zum Fassen gewesen, was alles abgegangen ist. Und die Gefühle, ich habe mir über den Tag durch immer Notizen gemacht, weil während dem Velofahren schreiben und dann auch irgendwie noch ein Hörbuch aufnehmen oder ein Tagebuch in Audio aufnehmen, ist noch schwierig, aber einfach so ein bisschen. Aber man hat so ein Gefühl, das man unbedingt teilen will oder irgendwelche philosophischen Gedanken oder Erkenntnisse. Es ist bei mir oft auch darauf gegangen, die ganze Reise ist eigentlich auch, wie oft eigentlich eine Reise, ist auch immer ein Stück wie eine Reise zu sich selber und ein Erkenntnistrip, eine Selbsterkenntnis und ein persönliches Wachstum, das man erfährt. Und da kommt einem halt beim Velofahren, du bist, was würde ich sagen, du bist am, ich stand meistens, bin ich dann bei Sonnenaufgang 6 Uhr am Morgen mit der Sonne aufgestanden, weg habe ich keinen gestellt. Aber dann wird es dann langsam zu heiß im Zelt, je nachdem, wo man halt ist. Und ich bin eher so in den südlicheren Gegenden dann auch gewesen, Südostasien und so. Und dann radelt man mal los und dann ist irgendwann zu heiß gegen den Mittag und dann machst du 2 Stunden oder 3 Stunden Pause. Du bist aber insgesamt trotzdem, also bist vielleicht 8 oder 10 Stunden bist unterwegs, sag jetzt mal, bis du wieder dein Zelt aufgeschlagen hast oder in einem Hostel oder so bist und schläfst. Aber so die reine Velofahrzeit habe ich mal mit so einem Tachometer gemessen, ist vielleicht 4,5 Stunden. Und in diesen 4,5 Stunden kann es teilweise schon so auch ein bisschen monoton sein. Das sind teilweise lange, gerade Strecken. Und dann kommst du in so einen meditativen Zustand. Und mir ist das ab und zu passiert, dass ich völlig abgeschwebt bin in Gedanken und irgendwie Erkenntnis bekommen habe für mein Leben. Also in eine Meditation quasi reingekommen bin während dem Velofahren. Es hat halt oft auch wenig Verkehr und du bist irgendwo auf einer Landstraße im Dschungel in Laos und es hat weit und breit nicht wirklich viel, sondern nicht ab und zu mal ein Dörfli, wo dir jemand zuruft und winkt und sonst bist du voll in deinem Element. Und die Erkenntnis und all die Ideen und Gedanken und wo schon auch erst aufkommen, wenn man sich einmal ein bisschen die Ruhe auch gönnt und die tiefe Auseinandersetzung mit sich selber, die habe ich mir oben aufschreiben. Dann bin ich immer mal angehalten oder habe während dem Velofahren teilweise auch Spruchnotizen gemacht, die ich dann später angehört habe und aus dem dann den Blog geschrieben und das Hörbuch, das ich dann auch aufgenommen habe. Und das ist für mich einfach, es gibt ein modernes Wort, das heisst Gatekeeping. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte einfach das nicht vorenthalten. Ich wollte das Glück, das ich gefunden habe, unbedingt auch teilen und wollte, dass andere davon teilhaben.
Okay, ja, das ist wirklich interessant. Du sagst eben, du sagst, Reise ist auch Reise zu dir selber gewesen, was ja auch so ein Motiv ist, wo viele Leute immer erzählen über das Reisen. Also du bist irgendwo aufgewachsen und dann gehst du reisen und dann lernst du natürlich sehr viel über, sagen wir mal, andere Orte und fremde Kulturen und wie Menschen so ticken, aber du lernst immer sehr viel über den Ort, wo du eigentlich herkommst, weil du Vergleich hast, weil du einen Kontrast hast. Hast du etwas über Basel gelernt auf deiner Reise?
Hey, definitiv, ja. Yeah. Also ich bin... Also das hast du extrem gut gesagt. Das spiegelt ja einfach extrem fest deine kulturelle Wahrnehmung. Und am meisten bin ich herausgefordert in China. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin fast 6 Monate in China gewesen und ich habe es gehasst. Es ist, und das sage ich, ich mag das Wort nicht gerne ins Maul nehmen, das Wort Hass, aber es ist wirklich extrem challenging gewesen für mich, so herausfordernd, weil die Kultur einfach extrem anders ist von der, wie ich aufgewachsen bin. Und das habe ich erst verstanden, als ich aus China raus bin. Ich konnte dann erst Frieden schließen mit dem halben Jahr, wo ich wieder aus China bin und gemerkt habe, in dieser Akzeptanz eigentlich, wo ich mich dort drin befinde, dass ich einfach wirklich halt von Basel bin, ist nicht alles auf dieser Welt gleich und darum bin ich auch reisen. Und es ist, weißt du, der Individualismus, den wir hier zum Beispiel haben, jedes teilt sich irgendwie, zieht sich irgendwie gut an und möchte ein bisschen rausstechen und sieht gut aus und hat seine Karrieren und ich weiß nicht, also wir haben alle ein bisschen den Individualismus halt in dem mitteleuropäischen und im westlichen Gebiet und in China hast du definitiv, also natürlich ist China jetzt, sage ich mal, ein kapitalistisch orientiertes Land, aber es ist trotzdem eine kommunistisch gesteuerte Gesellschaft und es ist mir so schwer gefallen, weil der Einzelne zählt dort nicht so viel in dem Verständnis, wie wir das haben. Also ich habe ein paar, sage jetzt das so brutal wie es ist, aber ich habe ein paar Leichen und Tote gesehen auf dieser Reise in China. Also in verschiedenen Situationen, halt bei Verkehrsunfällen und so. Und das wird dann teilweise einfach links liegen gelassen, da kümmert sich dann irgendwann die Ambulanz drum. Und die Leute haben das Gefühl gehabt, hey, das berührt sie nicht mal. Und das ist natürlich ein krasser Vorwurf. Und das sind immer Momentaufnahmen. Und ich möchte das auch nicht so
plakativ.
Ja. Genau, ich möchte das nicht so plakativ darstellen. Und ich habe im Nachhinein sehr viel, also es ist eben 10 Jahre her, und ich habe sehr viele Menschen aus China kennengelernt, im Nachhinein, oder Menschen, die in Europa leben oder in Amerika und den Ursprung oder ihre Eltern aus China haben und wir dann haben auch können, wir haben können verstehen in meinem Kulturschock, den ich da hatte, aber wir haben auch können nachbringen, look, was das ist. Und ja, die kulturellen Unterschiede bringen dich definitiv näher zu, woher dass du kommst. Und ich bin ja, extrem verliebt in Basel, schon immer gesehen und bin extrem fest mit dem Herz verbunden in Basel. Das hat mein Vater auch sehr fest gefördert. Das ist auch von meinen Vorfahren her. Der Wilhelm Hies zum Beispiel hat eine Strasse und das ist ein Vorfahren von mir, irgendein Grossonkel. Und mein Vater hat das immer sehr viel bedeutet, dass er mir zeigt, wie wir da in dieser Stadt verwurzelt sind und was es da mit dieser Stadt auf sich hat und wie die Stadt kulturell eigentlich praktisch dass es eine Erasmus-Stadt ist und Zürich im Vergleich eine Zwingli-Stadt und wieso, dass Zürich so anders tickt als Basel oder Basel anders tickt als Zürich. Und das finde ich extrem spannend, das verbindet mich extrem mit dieser Stadt. Also kulturell, sowie auch ja, halt vom eigenen Gefühl her, woher das man kommt.
Mhm. Oder? Aber es ist schon interessant, du bist auf dieser langen Reise gewesen, 2014, 2015, bist nachher zweimal, nochmal länger unterwegs gewesen in Afrika. Und ich wollte dich auch fragen, also Auswandern zum Beispiel auch nie ein Thema war, aber es klingt in dem Fall schon mehr so, dass du eigentlich auch sehr verwurzelt bist und sehr gerne da bist, oder?
Hey, ich würde sagen, ich bin definitiv eine Ballerina, die am liebsten einfach den längsten Spagat machen würde. Ich würde am liebsten, ich habe es bei vielen Städten gedacht, ganz ehrlich, ich bin in Kuala Lumpur, in der Hauptstadt von Malaysia gewesen und habe, ich würde fast sagen, Tag 1, als ich da reingefahren bin, gesagt, da ziehe ich hin, definitiv, ich würde hier leben. Ich kann mir vorstellen, wenn es nur 5 Jahre sind, aber da werde ich hinziehen. Hat nie stattgefunden. Und ich bin jetzt auch seit 13 Jahren, wo ich teils in Zürich, also ich habe immer eigentlich ein Wegezimmer zu Basel behalten, aber bin jetzt seit 13, 14 Jahren bin ich schon in Zürich auch daheim und finde dort halt auch die Weltoffenheit von dieser Stadt so toll. Was es nicht wahnsinnig weit weg ist, also ich würde nicht gerade Auswandern nennen, aber schon auch so ein bisschen dem Reiz gefolgt, mal noch jemand anderes zu leben. Ich habe auch den Traum, mal 10 Jahre lang, alle 2 Jahre in einer anderen Stadt zu leben. Also in 5 verschiedenen Städten insgesamt. Das war mal so eine Idee gewesen, wo ich nicht weiss, ob wir das jemals werden machen. Also ich sage mal so, es ist immer in mir drin. Ich habe es mir schon sehr oft vorstellen können. Es zieht mich auch aktuell gerade wieder sehr fest zum Reisen. Aber irgendwie zieht es mich immer wieder zurück auf Basel. Und es ist halt, ich glaube, wie beim Fußball, sage ich auch, also ich bin Unternehmer und als Unternehmer ist halt einfach das Heimspiel. Das ist auch das Einfachste. Ich verstand die Sprache da, ich verstand wie die Behörden funktionieren, ich verstand, wie andere UnternehmerInnen funktionieren. Und ich finde, wahrscheinlich ist es hier einfach für mich am einfachsten, auch ganz ehrlich. Man versteht halt, ich sage, mein ganzheitlich gesehen versteht man halt den Spruch. Oder? Also auch im kulturellen Sinn verstand ich, wie die Menschen ticken. Und kann hier, glaube ich, einfach am einfachsten wirtschaften mit all meinen kreativen und abstrakten Ideen, komme ich dann hier an oder finde einen Weg. Und ich habe schon ein paar Mal daran gedacht, halt eben im Ausland auch mal etwas aufzubauen, aber boah, ich möchte mir nicht vorstellen, wie das muss sein, von A bis Z alles müssen neu kennenzulernen. Also alle, weißt, alle Behördengänge und alle ja, halt alle Regeln und Gesetze von diesem Ort, sei das halt auch kulturelle Gesetze, wie das die Gesellschaft etwas macht, wie man etwas handelt, das ist ja nicht nur die Sprache. Mit Sprachen bin ich relativ schnell einmal noch bewandelt, aber sondern so die gesamte Sprache, wo halt die gesamte Gesellschaft redet, von der Art und Weise, wie sie sich verhalten, von den ungeschriebenen Gesetzen, die es gibt, die wir hier in Basel haben, wie dass man nicht mit Blitz fotografiert am Morgenstreich. Das sind so Sachen, wo man einfach, das steht in keinem Gesetzestext.
das musst du wirklich
lernen. Das lernst halt einfach auch wirklich erst über Jahre in einer Kultur zu leben. Und so einen Ort habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, was ich gerade sofort würde sagen. Aber es ist, glaube ich, auch eine Illusion, dass es da gibt. Es gibt ein Basel auf dieser Welt und ich glaube, es gibt auch ein Kuala Lumpur und es ist überall ein bisschen anders. Und da müsste man sich dann einfach, glaube ich, wie ein Fisch im Schwarm probieren anzupassen und mitschwimmen.
Hey, Unternehmertum ist ein sehr gutes Stichwort. Ich möchte da gerne, jetzt sind gerade noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, ich würde gerne zum so den Reiseblock so ein bisschen abrunden. Mhm. Was aber schon interessant ist, es gibt ja sehr viele Leute, die irgendwie auch mal den Traum haben oder den Gedanken haben, hey, einfach mal los, einfach mal den Rucksack packen, einfach mal etwas ausprobieren. Es gibt viele Leute, die dann aber auch trotzdem ja, Hemmungen haben oder dann vielleicht sagen, ja, das ist doch nicht so gescheit oder das möchte ich doch nicht. Oder sich irgendwie vielleicht auch wieder Ausreden finden. Was würdest du sagen, wie schafft man es, das dann halt einfach durchzuziehen und sagen, ich gönne mir das jetzt, ich mache das jetzt, ich brauche das?
Hey, es ist noch witzig, es haben mir damals ja viele Leute gesagt, hey, das ist voll mutig von dir. Und ich habe das ganz ehrlich nicht verstanden, habe nicht gewusst, was sie meinen. Das mutig. Also klar ist vielleicht mutig zu reisen generell, aber das machen andere ja auch. Für mich war es wie nicht so bewusst gewesen, was denn gemeint ist, wenn mir die Leute sagen, sie sind mutig. Und viele haben aber eigentlich gemeint, wenn ich nachgefragt habe, das habe ich mit der Zeit dann gemacht. Das haben wirklich überdurchschnittlich viele Leute immer gesagt, das ist so mutig von dir. Und ich habe das wirklich, für mich ist das absolut unverständlich gewesen, das Adjektiv. Und beim Nachfragen ist dann herausgekommen, dass sie vor allem meinen, dass man im Prinzip halt die Karrieren unterbricht. Dass man einfach nach dem Studium den ersten Job, den man dann hat, auch wieder kündigt und sagt, nö, ich gehe. Ich möchte herausfinden und ich möchte meine eigene Lebensrealität herausfinden. Ich möchte wissen, was ist wirklich meine Wahrheit für mein Leben. Und nicht in einem Strom zu schwimmen, der mir nicht entspricht. Das habe ich schon immer sehr stark gehabt. Ich war schon immer sehr stur gewesen, was es anbelangt. Vielleicht auch ein bisschen zum Leidwesen von meiner Mami, die mich durch die Schulzeit hat begleitet und gemerkt hat, so, oh, in diese Schule passt er nicht, in diese Schule passt er auch nicht. Ich hatte einen sehr starken eigenen Kopf gehabt. Schlussendlich hat es mir aber recht gegeben. Ich bin dann an diesen Bildungsstätten gelandet, wo wir haben können unterstützen und wo wir haben auch den Raum gegeben haben, um können wachsen. Und in Bezug auf das Unternehmertum, tatsächlich bin ich von dieser Reise zurückgekommen, von der längeren, und habe während dieser Reise im Prinzip so viele verschiedene Sachen kennengelernt, wo ich gemerkt habe, es formt sich eine Firma daraus heraus. Also irgendein Gebilde, es gebiert quasi ein Baby, das ich möchte Encourage nennen, ermutigen. Und mit diesem Unternehmen möchte ich eigentlich, oder habe ich auch in der Vergangenheit Leute dazu ermutigt, bei sich einfach anzuschauen, wo dass sie am meisten ihre Blindspots haben, also ihre, sage ich mal, dunkle Ecken, die sie nicht so gerne anschauen, wo man vielleicht mal ein bisschen mehr möchte anschauen, damit man im Leben weiterkommt. Und ich glaube, also schlussendlich kommt man wird immer dort bleiben, wo man ist. Wenn man zufrieden ist, voll okay, aber man wird immer dort bleiben, wo man ist, wenn man nicht seine Schattenseiten anschaut. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute als mutig bezeichnet haben. Das habe ich lange nicht so ganz genau verstanden, aber ich habe gemerkt, dass ich in die richtige Richtung tendiere mit dieser mit diesem Unternehmen, mit dieser Firma.
Also das ist auch wie, ja, das ist eben, ich glaube, das ist schon sehr so ein Punkt, dass man dann das Gefühl hat, man hat eine Art Knick in der Biografie, oder glaube ich, wo viele Leute sich auch vielleicht Angst davor haben. Bei dir ist es eben, wenn du sagst, du hast echt die Erfahrung jetzt auch mitgenommen vom Reisen, ist dann, ich glaube 2018 hast du das Zentrum aufgemacht im Gundeli, gell?
Genau, ja.
Encourage, interdisziplinäres Zentrum für Gesundheit und Nachhaltigkeit, das habe ich schon interessant gefunden, es sind ja unglaublich viele verschiedene Disziplinen dann eigentlich unter ein Dach gekommen, oder? Das sind Yoga, Ballett, Kraniosakraltherapie, Akupunktur, ist das so ein bisschen eine Art das Puzzle, das du mitgebracht hast von deiner Reise?
Ja, das ist genau so entstanden, also am Anfang auf der Reise bin ich völlig überfordert gewesen, weil ich habe in China habe ich einen Meister von der chinesischen Medizin kennengelernt, wo im Prinzip einfach eine Massage und Akupunktur gegeben hat, die dann aber mich eigentlich unter seine Fittiche genommen hat und wo ich auch lernen konnte. Und da hat mir das alles ganz genau gezeigt und jenste Sachen über die Medizin aus chinesischer und medizinischer Sicht gezeigt. In Myanmar habe ich 10 Tage ein Vipassana gemacht und habe dort meditiert im Stillen. In Indien Klassiker Yoga gelernt. Also vorher, kurz vor der Reise, das erste Mal in einer Yoga-Klasse Yoga gemacht. Und ja, dann in Indien das wieder ein bisschen vertieft kennengelernt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, okay, also in Indien wollte ich irgendwie Yoga-Lehrer werden. In Bali habe ich dann noch eine Massage gelernt. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt werde ich Masseur. In Australien habe ich immer so einem Coaching mitgemacht und gemerkt, auch gut, einfach werde ich Coach. Und dann gedacht, oh, ich kann ja nicht alles miteinander werden, ich müsste mich auf etwas konzentrieren, und das habe ich gar keinen Bock. Einfach nur etwas, weil wenn ich nur etwas mache, dann sage ich ja Nein zu allem anderen. Und das habe ich irgendwie nicht wollen, weil ich alle diese Sachen so extrem geschätzt und interessant gefunden habe und irgendwie gelernt habe, lieben. Und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass ich am Anfang war es noch eine Idee von einem kleinen Praxisräumchen, wo ich mir einmiete mit einem Angebot und dann andere Leute reinhole. Und dann mit der Zeit, vor allem beim Zurückkommen und im Austausch mit Freunden, ist dann zu diesem Zentrum gekommen, zu dem, ja, eigentlich, die Idee war so ein bisschen wie ein Spital, wie eine Klinik, aber halt mit präventiven Massnahmen auch, also dass du, bevor du krank wirst, gesund bleibst. Und dass du einfach ja, zu deinem Körper schaust und zu dir selber. Und darum hat der Name Encourage dann auch, oder Encourage, ermutigen, sehr gut passt. Die Leute zu ermutigen, zu sich selber zu schauen und eben, wie ich vorhin gesagt habe, halt auch an ihre Schmerzpunkte ein bisschen anzuschauen. Und das Interdisziplinäre ist ja vor allem das, was mir sehr gefallen hat. Also, dass du kannst sagen, gehst zum Beispiel in eine Yoga-Klasse und dann hast du mit dem Yoga-Lehrer drüber zum Beispiel und sagst, ja, irgendwie im unteren Rücken habe ich schon recht Mühe gehabt bei dem einen Asana, bei der einen Yoga-Position. Und der dann sagt so, hey, gang doch vielleicht einmal in eine Shiatsu-Session oder vielleicht musst du dort unten etwas lösen oder gang vielleicht in eine andere Session und mach zuerst mal Pilates, um die Rumpf zu stärken. Und das ist ein bisschen interdisziplinär arbeiten und das ist auch mega gut angekommen und hat gut funktioniert.
Mhm. Aber es ist eben interessant, du hast gesagt, du bist schon während dem Studium und ganz früh bist du eigentlich schon wie immer autonom gewesen, hast Sachen probiert, eben das Freelancer, wie du es genannt hast. Dann ist das Zentrum ist zusammen mit einer Geschäftspartnerin gegründet. So. Ist aber wahrscheinlich trotzdem eine andere, ich sag mal, eine andere Grössenordnung gewesen. So, was ist das, was hast du alles gelernt dabei, bis so bei diesem Projekt?
Ja, das ist immer der Gap, oder, zwischen Traum und Realität. Das, ich meine, die Idee und Vision ist das eine, dann nachher die Buchhaltung zu machen und Löhne abzurechnen und das Ganze wirtschaftlich irgendwie zu stemmen und eine Miete können zu zahlen, ist dann wieder das andere. Und ich habe irgendwann aber gemerkt, dass mir das Unternehmerische einfach auch extrem liegt, dass ich das sehr gern mache, dass es gerade das Diverse ist und das habe ich, glaube ich, mit vielen Unternehmerinnen gemeinsam. Bin natürlich viel mit anderen Leuten im Austausch, die eigene Firmen haben, sei das eine Sanitärbude, Haustechnik oder sei das eine Eventfirma oder ein Yoga-Studio oder ein Restaurant. Kenne ich viele Leute mittlerweile, die auf dieser Ebene arbeiten können und die könnten, also ich glaube UnternehmerInnen haben das gemeinsam, die könnten nicht anders. Wir können nicht, und ich bin abartig froh, dass es sehr viele Leute gibt, die auch sich auf eine Sache können konzentrieren und eine Sache gut können. Also es braucht ja Masseurinnen in einem Massagestudio und es braucht nicht nur der Unternehmer oder die Unternehmerin, die das Ganze leitet und alle Fäden spinnt. Und ich habe, am Anfang hatte ich ein bisschen einen Konflikt mit mir, weil ich gemerkt habe, ja, ist das nicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, weißt du, so ein bisschen ein Nachteil, dass du dich auf etwas kannst konzentrieren. Wie so ein bisschen talentfrei, du kannst alles, aber nichts. Mhm. Und habe dann aber relativ gleich Frieden geschlossen mit dem, weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich der Hard Skill, den ich habe. Das ist die grosse Fähigkeit, Leute können zu vernetzen. Das habe ich bis heute, fällt mir das eigentlich sehr leicht, Menschen zusammenzubringen, wo ich merke, dann ihre Energy, ihre Vibe ist irgendwie ähnlich. Und vor allem auch immer den Leuten ihr Potenzial zu geben. Also wenn ich merke, jemand ist extrem gut in dem, was er macht, dann kriegt er von mir alle möglichen Tools und Möglichkeiten, um in dem innen noch besser zu werden und voll das ausschöpfen, was er machen möchte. Mhm. Und aus dem Yoga-Studio, vielleicht knüpfe ich dort gerade an, sind ja dann die Retreats entstanden, wo wir die letzten, also haben wir das 2019 bis 2022, also 4 Sommer lang gemacht, wo wir 4 Monate lang im Engadin die Yoga-Retreats gemacht haben. Und dort ist das extrem zur Geltung gekommen, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt da einer, der Calisthenics macht, ist ein Sekundarlehrer, hat vorher noch nie irgendeine so eine Woche lang mal gegeben, sondern macht das einfach hobbymässig und hat so ein bisschen sie im Gym, wo er eine Klasse gibt, so. Aber würde das eigentlich mega gerne ausbauen und verfestigen und ich habe extremes Potenzial drin gesehen und der dann aufgeholt in Engadin und gesagt, gib doch da eine Woche und die sind ausgebucht gewesen bei ihm immer. Und das sind 16 Leute gekommen und haben eine Woche lang Calisthenics entweder vertieft oder kennengelernt und das ist halt sehr ganzheitlich, wie wir auch dort immer geschafft haben. Das heisst, der hat von Ernährung über Körperbau, wie er überbaut ist, nicht einfach reingedruckt und gesagt, du musst jetzt hier den Handstand so machen, dann funktioniert das schon, sondern wirklich genau angeschaut, wer hat welches Potenzial. Also auf seinem Gebiet ein absolutes Genie und mein Skill ist, dass ich erkenne, wenn jemand in etwas gut ist und dann tue ich den so platzieren oder geben dort die Möglichkeiten, wo er das entfalten kann. Und das ist das, was mir bis heute mega viel Spass macht. Halt Leute irgendwie unter ein Dach zu bringen und zusammen etwas zu kreieren.
Das ist ja Thema Finanzen, Buchhaltung angesprochen habe. Ich sage mal 2018, man braucht ja trotzdem, also man muss ja auch ein bisschen Kapital haben, um so ein Zentrum aufzubauen, um so etwas ins Laufen zu bringen. Also hast du auch eigenes Geld rein da und hast du also ich nehme an, das ist schon auch ein Risiko, wo man reingeht. Also bist du
definitiv.
Bist umgegangen mit dem?
Ja, im Prinzip wie sagt man, eine Konstante im Leben, und das ist die, dass es immer fluktuiert. ich habe extreme Sprünge, glaube ich, in beide Richtungen dürfen erleben, und es ist eigentlich immer gerade so gut gekommen. Also zu Covid hin ist, ich bin in der Hotellerie, habe ich noch einen Fuß drin gehabt, habe einen Geschäftspartner kennengelernt, wo wir zusammen ein Hotel umgebaut haben und mich dort verwirklichen. Das ist hier im Gundeli. Und habe dort extrem viel können arbeiten, dementsprechend auch ziemlich gut verdient gehabt. Und dann zu Covid an ist das Hotel dann quasi fertig gewesen. Und das hat recht eingeschlagen. Wir haben zum Glück einen Geschäftspartner, der ein bisschen flüssig war, dann gefunden, der sich eingekauft hat und das Ganze gerettet hat. Auch natürlich mit einem Covid-Kredit das Ganze können über Wasser halten, aber auch, weil wir extrem kreativ geworden sind, weil wir aus dem Hotel im Prinzip kurzfristige Wege gemacht haben. Für all die Leute, die sag mal, mit Grenzgängern, die nicht unbedingt über die Grenze haben wollen jeden Tag oder können und die aber in Basel geschafft haben und die dann aber noch nicht hier gewohnt haben und dann gefunden haben sie ja eigentlich so eine 500 Franken Wegezimmer. Und das hat einfach gerade so die Betriebskosten irgendwie gerettet und aufrechterhalten, und das ist ja, hat eine sehr kreative Lösung gebraucht. Ich zeichne jetzt nicht so Teufel an die Wand, aber die Zeiten, wo so viel Kreativität gebraucht haben, sind im Nachhinein eigentlich die lehrreichsten gewesen und die spannendsten. Also weißt du, während Covid reinplatzt, müssen ein Hotel zu führen, und das ist eigentlich, also wir sind ein Jahr lang vielleicht im Betrieb gewesen, knapp nach dem Umbau. Das ist es hat extrem Angst gemacht, aber aus dieser Angst heraus, die Kreativität rauszuholen, hat es im Nachhinein gesehen, muss ich ein bisschen drüber schmunzeln und finde, das hat eigentlich am meisten Spass gemacht, ehrlich gesagt. Also zum Glück ist es gut gekommen. Und die Retreats, die ich gemacht habe in Engadin, die haben einfach auch den Nagel von der Zeit auf den Kopf getroffen, extrem. Also das ist wirklich... ich weiß nicht, ob du dich magst erinnern, aber da hat ja jeder ein bisschen angefangen daheim mit YouTube-Yoga machen, jeder hat einen Sauerteig gebacken, jeder hat ein bisschen mehr zu sich geschaut, jeder hat angefangen meditieren, vielleicht nicht jeder und jede, aber einige haben doch auch ein bisschen mehr, hoffe ich zumindest, in meiner utopischen Wahrnehmung mehr zu sich gefunden, und dann haben wir die Retreats angefangen, Sommer 2019, die erste Saison. Und wir haben nicht gewusst, ob wir sollen abbrechen. Wir sind im März in der Organisation und haben gedacht, hey, boah, ob wir überhaupt dürfen, wissen wir nicht. Es sind aber Gott sei Dank bis dann Sachen wieder gelockert gewesen, vor allem Hotels. Und wir haben ja als Feriencamp sind wir unter die Hotellerie gegangen und sind im Prinzip einfach ein Reiseveranstalter gewesen, wo in diesen Beltens in so Tipi-Zelt die Retreats organisiert hat. Und wir haben einen Boom erlebt, weil das ist extrem gut angekommen. Die Leute haben unbedingt, erstens haben sie nicht aus der Schweiz grossartig können. Ich glaube, man hätte damals können auf Tansania oder was ist noch gewesen, auf Malaysia und auf Mexiko.
Ja, die Länder, die da so ein bisschen liberaler
gewesen sind. Genau, vier Länder hat es irgendwie gegeben, die offen gewesen sind für Reisende, und alles andere ist zu gewesen. Und das aber auch alles mit sehr viel, also das müssen garantiert müssen impfen und hast ein Zertifikat gebraucht und hast, weiß ich nicht, das ist sehr aufwendig gewesen, und für die meisten ist es einfach am einfachsten gewesen. Ich gehe einfach eine Woche lang in die Schweizer Berge und mache dort einen All-Inclusive-Retreat, schaue ein bisschen zu mir, lerne Leute kennen, connect mit ein paar anderen und kann mich austauschen, wie ist es euch gegangen während Covid. Und das ist extrem gut angekommen, und da haben wir auch Glück gehabt. Und das Minus, was ich gemacht habe persönlich, also meine Geschäftspartner haben alle auf ihre Art und Weise dann ein bisschen das Minus eingestrichen mit dieser Hotellerie. Das haben wir dann, also habe ich persönlich bei den Retreats wieder dürfen ausgelitten.
Aber du hast in dem Fall schon immer auch eigenes Geld drin gehabt in diesen Projekten. Also bist du nie einfach nur, also ist nie auf Leute gehabt, das
genau. Zahlt. Also im Prinzip, also ich persönlich nicht, aber meine Firma. Ich trenne uns auch immer ein bisschen. Es ist immer meine Firma, wo immer wieder mal Geld gemacht hat und immer wieder mal Geld verloren hat. Mittlerweile ist das Ganze sehr viel stabiler und hat weniger Fluktuation. Man lernt natürlich auch dazu, man wird ein bisschen reifer und auch weniger risikofreudig. Also ich nehme immer noch Risiken. Eben, mache ich jetzt demnächst wieder etwas anderes auf. Aber ja, man wird definitiv ein bisschen geschickter, wie man es anstellt. Mhm. Und dass man auch ein bisschen etwas auf der Seite hat und ein bisschen aus der Reserve schöpft und nicht gerade aus Null schöpft.
Mhm. Du hast es angesprochen, eben Encourage gibt es ja jetzt vor allem als Retreat, also in Form von diesen Retreats, die wir im Engadin mit den Leuten angehen, aber als Zentrum selber gibt es ja nicht mehr, oder?
Genau, ich muss dazu sagen, dass wir vom Engadin abgezügelt sind, also wir haben das Ganze eingepackt, wir haben den Fluss dort beobachtet, einfach nicht, dass jetzt jemand ins Engadin fährt, also wir sind nicht dort. Und zwar ist der Fluss, der dort einfach über die Ufer tritt und wir das als zu riskant empfunden haben.
Wir sind im 2021 überschwemmt worden, oder?
Genau.
Da hat es Crowdfunding gegeben.
Ja, ganz genau, genau. Und dann haben wir aber wie im 22 dort mit dem Platzverantwortlichen von diesem Camp dort gesagt, hey, der Fluss wird wieder kommen. Und wir haben dann uns gemeinsam entschieden, dort das Zelt wortwörtlich abzubrechen und sagen, hey, wir packen das Ganze mal ein, tun es einlagern und zügeln vielleicht eher ein bisschen noch in Richtung Unterland. Ich bin am Liebäugeln mit Schwarzwald oder Elsass. Bin immer wieder mal am Scouten und am Locations anschauen. Und die Entscheidung hat uns extrem recht gegeben, weil 2023 ist es dort massiv überschwemmt worden. Also der ganze Wald, wo wir gesehen sind, falls irgendjemand zuhört, der auch mal in diesen Retreats gesehen ist, geht nicht da hin, weil das macht extrem weh, das anzuschauen. Mhm. Es ist, also natürlich geht da hin, will niemand sagen. Aber es ist völlig abgerissen worden dort. Die haben den Fluss renaturiert, weiter unten für ein Amphibienreservoir, irgendetwas. Und das ist... Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ökologisch Sinn macht oder nicht, keine Ahnung, dafür bin ich zu wenig gebildet in diesem Bereich. Aber es hat auf jeden Fall extrem weh gemacht zu sehen, dass es der gesamte Wald, den wir dort hatten, am Ufer, da hat es viele Zahnstocher weggeschwemmt. Da gibt es nicht mehr. Und zum Glück sind wir ein Jahr vorher dort, haben wir die letzte Saison gehabt und sind dort weg. Ja. Wir haben vor, das wieder aufzubauen. Ist im Moment nicht auf meiner Prioritätenliste, weil ich eben im Moment gerade ein anderes Projekt noch am Start habe, aber definitiv immer noch ein Traum. Es ist, muss ich auch sagen, die schönste Arbeit gewesen, weil du wohnst halt in der Natur, du machst am Morgen den Reissverschluss auf von deinem Zelt und bist direkt, also zum einen bist du direkt auch gerade auf der Arbeit, das ist vielleicht Downside, aber wenn die Arbeit so aussieht, dass du einen Nadelwald vor dir hast und einen Fluss, und ja, halt auch immer die tollen Gäste, die Begegnungen, die Leute in ihren einfach so Freizeit-Outfits und in ihren Yoga-Pants am Chillen, am Feuer und irgendwie die Gespräche, die du beobachtet hast und die glasigen Augen, die sie haben, wie sie merken, irgendetwas in ihrem Leben verändert sich gerade. Die Tränen, die Ende Woche immer gefallen sind, wie sie gemerkt haben, jupp, ich werde etwas in meinem Leben müssen ändern und in die Hand nehmen. Es ist extrem berührend gewesen. Das ist die schönste Arbeit, die ich bis jetzt gemacht habe. Weil ich es einfach ja, extrem mag, so mit Leuten zu berühren, mit Leuten zusammenzuarbeiten und sie so zu bewegen.
Mhm. Und der Grund, dass es das Zentrum im Gundeli nicht mehr geht, hat das etwas mit diesen Retreats zu tun? Sie haben da wie gemerkt, dass euch das mehr liegt oder hat das Zentrum langfristig nicht rentiert? Oder wie ist das gelaufen?
Also das war von Anfang an ein Pop-up gewesen. Es war eine jahrelange Zwischennutzung in diesem Gebäude, wo es geheißen hat, wird verkauft und abgerissen. Wir haben zwar mit der Immobilie SBB einen Platz bekommen, wo wir hätten dürfen bauen. Wir sind dann auch mit dem Baudepartement angeguckt und haben die ganzen Pläne angeschaut und haben das von Ingenieuren und von Architekten rechnen lassen, haben dann 2-3 Jahre in die Planung investiert und dann aber gemerkt, es ist ökologisch und finanziell unsinnig. Wir haben aus Seefrachtcontainer ein Containerhaus bauen. Und relativ spät hat dann ein Stahlbauer gesagt, hey Leute, die verheben statisch nicht, ihr müsst das nochmal rechnen lassen. Dann sind wir nochmal zu einem Ingenieurbüro, haben schon einiges an Geld ausgegeben. Und das Ingenieurbüro hat dann gesagt, beziehungsweise der Bauleiter hat gesagt, das wird nicht verheben. Also wir müssen dort irgendwie 60 Tonnen Beton und 30 Tonnen Stahl. Ich mache mich nicht an den Zahlen fest, aber irgend so etwas war es. Müssen wir noch verbauen, damit die Seefrachtcontainer, so wie ihr das wollt. Und dann haben wir gefunden, okay, das ist nicht das, was wir wollen. Wir haben ein nachhaltiges, recyceltes Haus bauen und ein Yoga-Studio daraus machen. Und das ist eigentlich das pure Gegenteil davon. Das werden wir nicht machen. Und das hat auch extrem die Kosten gesprengt. Zudem haben wir dann nicht, wir haben ja schon ein paar Jahre in der Planung verbraucht gehabt und wir haben dann von der SBB Immobilien nicht, was auch verständlich war, eine Garantie können bekommen, dass wir noch weitere 5 Jahre dort können sein können. Das hat ihnen jetzt auch recht gegeben. Es ist ja die Gleiserweiterung, die dort kommt. Das wäre dort mehr in Oppenheimstrasse, wo wir das Plätzchen haben. Das ist jetzt, glaube ich, ein Veloparkplatz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, so ist das gekommen, wie das gekommen ist. Schlussendlich sind wir dann aber gleich froh gewesen, weil die Retreats unseren vollen Fokus gebraucht haben. Die Retreats sind auch entstanden mit einem Yoga-Lehrer, also aus dem Pop-Up-Studio raus und seiner Partnerin. Und wir haben dort drin eigentlich das entwickelt gehabt, und es ist aus dem raus dann etwas extrem Schönes entstanden und etwas sehr langfristig Prägendes, Nachhaltiges, wo wir eben im Moment einfach neue Locations suchen, aber wo ich auch das Gefühl habe, dass das durchaus wieder kann kommen.
Okay, ja, aber das ist jetzt auch neben, also das wäre jetzt wie auch wieder, du musst auch wieder Zeit finden, um die Retreats zu machen, weil du hast jetzt auch das neue Projekt, das, die Kaffeebar im Kleebeck, genau. Im alten Pförtnerhäusle vom Zibagegi Gebäude. Kannst du mal, wo stehst du im Moment? Was sind da gerade?
Hey, das ist extrem ein spannendes Projekt. Ich habe nicht gedacht, dass ich sie jemals noch wird. aber jetzt bin ich auf mein 40. noch wird geworden. Und das ist ja, extrem spannend und lustig für mich. Es ist eher aus einem Jux raus entstanden. Eine Freundin hat gesagt, ja, da könnte man einen Kaffee aufmachen. Die suchen da jemanden, der einen Kaffee macht. Und es gibt so eine Art eine Ausschreibung dafür, also es wird so ein bisschen umgeschaut und gelost intern, ob es da irgendjemanden gibt, der passt. Und ich habe dann ein Konzept eingereicht und gesagt, ja, also komm, machen wir doch das. Und, aber habe es nicht ganz ernst genommen und habe von Anfang an gesagt, so, ich möchte das einfach nebenbei machen, ich habe ja andere Projekte. Und dann habe ich gemerkt, das kannst du nicht nebenbei machen. Ich bin dann ein bisschen blauäugig dran. Und haben wir gemerkt, ja, es ist extrem spannend, was es alles beinhaltet. Und schlussendlich ist es auch, ein Kaffee ist auch ein Ort von der Begegnung, wo Leute sich treffen und wohlfühlen und kennenlernen und ja, wo sie extrem kritisch teilweise auch sind. Also ich habe mit vielen über Sortimentangebote bis jetzt geredet, um so ein bisschen recherchieren, und viele haben schon gesagt, also so sehr harte Kritik über, ja, dort gibt es doch das Gipfeli, hey, nein, das kannst du nicht essen, also so, man darf es auf keinen Fall machen, aber in Zürich gibt es einen, der macht wahnsinnig geniale Zimtschnecken, so müssen wir es unbedingt machen. Mhm. Und dann denkst du so, oh, okay, krass, also die Meinungen von was angeboten wird, sind extrem anspruchsvoll. Und das hat für mich etwas sehr Herausforderndes auf einer neuen Ebene. Ich meine, wir haben als Gastgeber, kann ich mich bereits schimpfen, da haben wir genug Erfahrung gesammelt, auch bei diesen Retreats, da haben wir ein paar hundert Gäste empfangen über die Saisons, die wir gemacht haben. Und das Gastgeber-Gen liegt mir definitiv, ich mache das sehr gern. Und dementsprechend ist es mir auch wichtig, dass man etwas Cooles und Gutes anbietet. Aber es ist auch vom Umbau her und was alles erlaubt ist und vor allem auch von den Behörden Auflagen. Also sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das 18 Instanzen, die ihr Gutachten dazugeben oder ihre Meinung dazugeben, ob das jetzt so darf aufmachen. Und das ist für, ja, für einen Kaffee ist das schon happig. Ich glaube, der grosse Begriff, den ich unterschätzt habe in dem Ganzen, weil ich nicht in der Baubranche daheim bin, ist Umnutzung. Und Umnutzung ist natürlich schon so, ich mache jetzt aus dem Portierhäusle in dem Ziba-Direktionsgebäude, was in der Gewerbzone zwar ist, aber ist halt ein Büro, mache jetzt aus einem Bürohäusle mache ich einen Kaffee. Mhm. Und dann ist das nachher ein Kaffee. Also dann musst du nachher, wenn du ein Büro draus möchtest, ein Umnutzungsgesuch wahrscheinlich machen, weil das nicht so einfach geht. Es ist dann Gastronomie. Und das ist mir dann im Nachhinein bewusst worden, dass das schon recht ein hartes Unterfangen zum Stemmen ist, hat mir dann auch die Architektin gesagt, die ich im Nachhinein dann beizogen habe, wo ich damit jetzt zusammenarbeite. Und das haben auch andere Gastronomen und Leute aus der Branche dann gesagt, so, ja, Umnutzung ist halt schon das Krasseste, was du kannst machen.
Weil du halt eben musst quasi eine ganze Küche neu einbauen und alle möglichen Standards erfüllen.
Ja, und halt weil all die Behörden das Gesamte so auch müssen einschätzen und wie sie das fast schon wie ein Neubau ein Stück weit müssen anschauen. Also Stichwort Brandschutz zum Beispiel, was zuletzt, wo das im Betrieb war, das ist irgendwo, also wir haben irgendwie Ordner gefunden in diesen Räumen dort von 1994. Ich nehme an, und in diesem Jahr ist vielleicht das Asportienhäusli noch so wirklich aktiv gewesen. Und ja, von dann bis heute hat sich in der Brandschutzgesetzlage etwas geändert und verbessert und die Sachen sind ja auch absolut gerechtfertigt. Also ich möchte ja auch nicht, dass jemand einen brennenden Stahlträger in den Kaffee geht. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand durch die Decke geht. Ich möchte, dass alle Menschen, die bei uns ins Kaffee können, lebendig wieder rauskommen. Von der Lebensmittelhygiene bis über den Brandschutz. Ist aber dementsprechend, wenn du halt in einem denkmalgeschützten Räumchen, wo zwar innen ist nicht denkmalgeschützt, aber die Fassaden und das Gebäude an sich ist denkmalgeschützt und schützenswert. Und wenn du aber dort innen halt möchtest du einen Kaffee draus machen, dann muss sich jede Behörde eigentlich genau anschauen, ist das überhaupt möglich? Also steht man da irgendwie die Fluchtweg, kommen Leute da raus, wenn es brennen würde, können die irgendwie eine Zone machen, wo der Geschirrspüler und das Lavabo ist, wo getrennt ist von den Lebensmitteln, wo nicht irgendwie du halt irgendein dreckiges Geschirr abwäschst und das spritzt dann irgendwie in den Gipfelbereich rein. Und diese Sachen sind halt architektonisch irgendwie bei so einem Portierhäuschen natürlich nicht gegeben, weil das ein anderer Zweck war.
Mhm. Auch nicht so gross ist je nachdem.
Auch nicht so gross, genau. Und dann musst du das selber halt zuerst einmal ein bisschen durchgehen und planen und zeichnen und durchstudieren. Und dann auch mit der zuständigen Behörde kriegst du dann Rückmeldung, sogenannte Zwischenbericht. Und dann musst du dann einfach angepasste Pläne und Unterlagen liefern, wo das dann im Prinzip gut heissen, was du machst, oder halt dann nochmal ablehnen und sagen, nein, das geht so nicht aus dem und dem Grund. Aber wir sind da eigentlich bei allen Behörden sehr hilfsbereit behandelt worden. Also sind sogar dafür polizistisch aufs Gelände gekommen, hat sich's angeschaut und gesagt, so, ja, das und das, es ist da viel zu klein, als dass ich jetzt da müsst noch eine grosse Auflage machen, aber dort oben müsst ihr irgendwie noch Brandschutzeinrichtungen machen und da braucht es einen neuen Feuerlöscher und ein neues Schild und dann ist eigentlich gut. Und ja, das ist auch mal schwierig, halt, das auch aus einer Distanz oder nur anhand von Plänen machen, weil schlussendlich sind es ja viele Leute, die verantwortlich sind, die ihre Unterschrift darunter geben und sagen, ja, das haben wir gut geheissen. Und mein, schlussendlich, man kann sich halt darüber aufregen, das habe ich natürlich auch, habe mich sehr darüber aufgeregt am Anfang und immer gemerkt, boah, jetzt ist noch das und das und jenes, was wir machen, ist ja brutal. Auf der anderen Seite lese ich in der Schweiz ja auch nicht so oft, dass ein Gebäude zusammenstürzt, weil es falsch gebaut worden ist oder weil es ein bisschen brennt hat am einen oder anderen Ecke, sondern es geht bei uns halt dann schon auch genug früh ein Rauchmelder ab und es ist halt doch auch gut und stabil gebaut und es hat Fluchtwege und das hörst du, ja, sage ich dann, von anderen Ländern, die nicht so hohe Auflagen haben wie wir, hörst du das dann halt leider noch relativ oft. Mhm. Oder zumindest noch viel zu oft. Also jeder Mensch, der wegen so einem Fehler muss darunter leiden, ist einer zu viel.
Klar, und das genau. Ist halt die Kehrseite.
Und das ist die Kehrseite, ja. Und das ist das Verständnis. Auf der anderen Seite eben sage ich, hey, eben, wir wollen ja nur einen Kaffee aufmachen. So schwierig kann es doch nicht sein. Also man hat halt wie so, man hat das Verständnis in mir drin und dann habe ich aber auch die Unternehmer in mir drin, die sagen so, Gott, ich möchte doch jetzt endlich, ich habe so viele Investitionskosten, ich muss die Geräte anschaffen, man zahlt Miete, man ist am Warten, bis man aufmachen darf. Das erste Mal, wo wir jetzt die Sachen eingereicht haben, ist Dezember gewesen, jetzt haben wir den 1. Juni. Also geht relativ lang, bis das alles bewilligt ist, aber eben, ja, auf der anderen Seite auch Verständnis dafür, dass die Sachen bei uns einfach nach gewissen Grundlagen müssen laufen und dass das schon auch ihre Berechtigung hat.
Da sind wir vielleicht wieder bei dem kulturellen Verständnis. Oder? Also wenn du jetzt in Kuala Lumpur das aufmachen würdest, dann hättest du weniger, würde es sich dir vielleicht weniger schnell erschliessen. Oder?
Was definitiv, ja, genau. Also ich denke, es dürfte, liebe Behörde in Basel, definitiv ein bisschen flexiblere Haltungen geben und vielleicht ein bisschen mehr Spielraum. Vielleicht verirren wir uns auch ein bisschen zu fest in einer Bürokratie teilweise. Vieles wird vereinfacht auf der einen Seite und wird digitalisiert. Auf der anderen Seite halten wir aber schon auch ein bisschen an Gesetz fest, wo in einer Masslosigkeit oder nicht, wo nicht in einem gesunden Mass denn sind. Das heisst, man geht dann nicht mit einem Augenmaß an und schaut es an und sagt, okay, in welchem Rahmen ist das denn überhaupt? Das haben wir jetzt erst auf Druck von uns haben wir dann gesagt, so, hey, können wir doch bitte einfach schnell schauen, wäre das nicht möglich, weil dann sehen sie, was es ist. Weil wenn wir jetzt da irgendwie 20'000 Franken in Brandschutz müssen investieren, das geht für das kleine Kaffee einfach nicht, das sprengt den Rahmen. Das können wir, dann müssten wir abbrechen. Und wenn wir das vorher können, anschauen, was das genau da bedeutet, was das für Stahlträger sind, die wir da müssen einkleiden müssen und wie viele Leute da überhaupt Platz haben und wo die Theken ankommen etc., dann haben wir das vielleicht ein bisschen in einem Rahmen von einem gewissen Augenmaß. Und das hat der Führpolizist dann tatsächlich gemacht und ist schauen und hat gesagt, ja, absolut richtig, dann müssen wir da nicht. Der hat uns die ein oder andere Auflage gegeben, die okay ist, nachvollziehbar auch für mich, wo auch etwas kostet, aber wo ich Verständnis habe dafür. Es macht einem, als Unternehmer macht es einem ja nur weh, wenn man Unsicherheiten hat, wenn man Planungsunsicherheit hat. Und wenn man das Gefühl hat, man ist einer gewissen Willkür ausgesetzt. Und das Gefühl kommt, muss ich ehrlich sagen, ab und zu einfach auf, weil man ein bisschen im Leeren gelassen wird, weil einem nicht genau erklärt wird, was genau, und weil halt nicht das Augenmaß stattfindet für das, was man macht. Also ich werde gleich behandelt wie einer, der irgendwie 5'000 Quadratmeter große Event-Location aufmacht. Und das ist irgendwie so nicht... Ja, das entspricht doch einfach nicht in einem gesunden, sage ich, wirtschaftlichen Augenmaß. Das ist das, was ich vielleicht ein bisschen kritisiere und wo ich sage, da könnte man ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Ich weiß natürlich nicht, an was es liegt. Es kann personeller Mangel sein, jetzt mit den Behörden, die wir zu tun haben. Es kann sein, dass es einfach vielleicht auch viel zu viele Kaffees gibt, die aufmachen und wieder zugehen, oder dass es viel zu viele Leute gibt, die Sachen auch missbrauchen. Da kenne ich den Hintergrund schlussendlich nicht. Ich habe mittlerweile den Frieden damit gefunden und ich werde ja, das Kaffee können aufmachen, bewilligt, hoffe ich, bald. Und ja, schlussendlich machen die Sachen schon ihren Sinn.
Ja, also in dem Fall Licht am Ende vom Tunnel, was sich abzeichnet.
Ja, definitiv, ja. Ja, der Glaube darf sowieso nie aufgeben, vor allem nicht als Unternehmer. Du musst ein bisschen verrückt sein, du musst ein bisschen visionär sein. Und das unterscheidet dich wahrscheinlich denen von anderen, die auch einen Kaffee aufmachen, dass du lange durchgehalten hast und dass du daran geglaubt hast. Und ja, dementsprechend hast du, also ich bin schon oft auch belohnt worden dann im Nachhinein dafür. Ich meine, der Moment, wo ich dann eben im Kaffee stand und sehe irgendwie, wenn dann alle darauf anstoßen und unser Lächeln auf allen Gesichtern hat, das wird dann unbeschreiblich sein, das weiss ich jetzt schon. Ich habe schon ein paar so Momente erlebt und erleben dürfen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich hatte Mühe gehabt, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und habe es aber nie aus den Augen gelohnt. Am Ende des Tages hat es sich jetzt aber gelohnt. Und auf das freue ich mich auch in diesem Kaffee.
Hey, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich wollte dich eigentlich fragen mit dem schönsten Moment, wo du dich darauf freust, aber das ist jetzt gerade perfekt beschrieben gehabt. Danke vielmals für das Gespräch, Lukas.
Ich danke dir vielmals, Luca.
Das war es gewesen. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, findet ihr weitere Folgen vom Feurobenbier überall dort, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, empfehlt uns, unterstützt uns mit einem Abo. Das war es für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bis dahin, eine gute Zeit.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.